Welcome to Rhineland Valley, der Business-Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Ja, herzlich willkommen zur 21. Folge Rheinland Valley. Heute bei uns zu Gast Frank Bauer. Er ist CFO und Teil der Geschäftsführung von Eurowings, einer Tochtergesellschaft der Lufthansa, im Lufthansa-Konzern. Und wie er die Krise, die Corona-Krise erlebt hat, was die nächsten Ziele aus der Krise heraus für Eurowings sein werden, hat er uns im Podcast erzählt. Jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein. Let's go.
Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business-Podcast für zwischendurch. Heute mit Frank Bauer, CFO und somit Teil der Geschäftsführung bei Eurowings in Düsseldorf. Wir sind ready for takeoff für diese Folge und sagen Hallo Frank.
Hallo zusammen, danke für die Einladung.
Dann starten wir auch direkt mal in eine kleine Vorstellungsrunde. Wer bist du und vielleicht kannst du kurz erklären, was so deine Hauptaufgaben bei Eurowings sind.
Ja, fange ich mit dem zweiten an. Ich bin seit 3 Jahren in der Geschäftsführung von Eurowings verantwortlich für die Finanzen, aber auch für die Bereiche Human Resources und für die IT. Und wie bin ich da hingekommen? Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit Elektrotechnik, habe dann verschiedenste Stationen bei Lufthansa im Trainee-Programm beginnend durchlaufen, war dann bei der Cargo, danach 2 Jahre in China gewesen, danach bei Lufthansa Technik, also verschiedenste Funktionen und Rollen gehabt und bin deshalb immer noch begeistert bei der Sache. Und jetzt die letzten 15 Monate, wie ihr euch denken könnt, waren die weniger schönen Monate in der Zeit, aber Luftfahrt ist einfach, finde ich, eine faszinierende Branche. Man verbindet Länder, Kulturen miteinander und es gibt in so einem großen Konzern wirklich viel zu erleben und einen Teil davon habe ich schon, aber ich habe ja auch noch ein paar Jahre bis zum Erreichen der Regelrenteneintrittsaltersgrenze.
Genau, du hast nämlich eine sehr interessante Vita mit zahlreichen Stationen. Du hast gesagt, du hast an der TU Kaiserslautern Diplom Wirtschaftsingenieurwesen studiert und danach bist du ja als Management-Trainee direkt zur Lufthansa eingestiegen. Was hat dich damals in den Aviation-Bereich gezogen?
Es war tatsächlich so, ich komme aus Limburg ursprünglich und in meiner Schulklasse waren zwei, also ein Freund, eine Freundin, deren Väter bei Lufthansa Pilot waren. Und ich habe selbst damals Modellflugzeuge gebastelt und wollte eigentlich Pilot werden, so mit 15, 16. Mir dann aber überlegt, oh, 40 Jahre lang fliegen, hat das dann wirklich so einen Reiz und habe mich deshalb fürs Studium erstmal entschieden, habe während dem Studium viele Praktika gemacht bei Daimler, bei Bosch, bei Infineon, dann nochmal in New York bei Siemens Management Consulting, also wirklich verschiedenste Unternehmen und auch Jobs einfach mir mal angeschaut. Aber als ich dann die Auswahl hatte, aus verschiedenen Angeboten einzusteigen, bei Bosch im Trainee-Programm war eines der Angebote und auch bei Infineon Direkteinstieg, hat dann eben die Leidenschaft fürs Fliegen und für die Luftfahrt doch überwogen und so bin ich dann zur Lufthansa gekommen.
Ja, jetzt bist du auch insgesamt, wenn ich richtig gerechnet habe, schon knapp 13 Jahre bei Lufthansa und den Tochterunternehmen. Was macht deine jetzige Position bei Eurowings so besonders?
Es war natürlich für mich ein Riesenschritt, ne? Also ich habe zuvor die interne Revision geleitet bei Lufthansa und schon in verschiedenen anderen Funktionen Verantwortung übernommen. Aber als ich im September 2018 zu Eurowings kam, war ja durch die Übernahme der Air Berlin, durch das extrem starke Wachstum der insbesondere 4 Jahre zuvor klar, dass es keine recreational position, sondern das war damals klar, das ist ein Restrukturierungsfall, um es mal ganz offen zu sagen, in verschiedensten Hinblicken. Wir haben damals die Operations also den Flugbetrieb massive Herausforderungen gehabt, weil wir in einem Jahr 70 neue Flugzeuge integriert haben und halt keine neuen, die von Airbus einfach so kamen, sondern die viel noch in der Wartung zu tun hatten und so weiter, also operative Probleme und das hat natürlich dann auch zu finanziellen Problemen geführt und so in eine CFO-Rolle in dieser Verantwortung auch einzusteigen und dann gleich im ersten Jahr für einen Verlust von 270 Millionen verantwortlich zu sein, das war schon ein tougher Start, aber ich kann sagen, jetzt nach 3 Jahren, zum einen zettelt man sich natürlich in dieser Rolle und dieser Herausforderung, ohne an Ambitionen zu verlieren, aber man nimmt Dinge dann natürlich nicht mehr ganz so persönlich, wenn mal Sachen nicht klappen. Und es macht einfach extrem viel Spaß, auch muss man sagen, obwohl die Krise jetzt so massiv ausgeprägt war.
Das heißt, du bist auch so ein wenig in die Finanzrolle oder in die CFO-Rolle hineingewachsen, ja, durch die 11 Jahre Erfahrung, die du schon vorher im Konzern hattest, weil sonst den Bogen so von Elektrotechnik hin Richtung Finance zu schlagen, ist, glaube ich, doch nicht ganz einfach, oder? Da ist sehr viel Erfahrung erforderlich, dass man da eben auch so eine Position dann bekleiden kann, oder?
Ja, das ist definitiv so. Ich meine, ein Blick in meinen Lebenslauf genügt ja, um zu sehen, dass ich jetzt nicht ein klassisches Finance-Profil durch die auch gängigen Finance-Funktionen, Finance as such, Treasury, Tax, was man so normalerweise durchläuft. Da bin ich tatsächlich schon ein Seiteneinsteiger. Ich habe immer wieder natürlich Berührungspunkte mit Finance-Themen gehabt. Was mir jetzt in dieser spezifischen Rolle natürlich zugute kommt, ist, es sind ja viele Kern-Finance-Bereiche, die Lufthansa-Group-Funktionen oder das ist keine echte Holding, ne, aber aus dem Headquarter für die Business Units übernehmen. Ne? Also ich muss mir beispielsweise über Liquiditätsmanagement oder die generelle Firmenfinanzierung nicht so viel Gedanken machen, weil es dafür einfach Konzernfunktionen gibt, mit denen wir natürlich in engem Austausch stehen. Und das macht es mir natürlich leicht, die CFO oder leichter zumindest die CFO-Rolle eher in Richtung Performance-Management zu leben. Also was meine ich damit? Weg vom klassischen Grundlagen ermöglichen. Natürlich braucht man eine funktionierende Finanzbuchhaltung und so weiter. Aber wie kann man wirklich aus der finanziellen Perspektive, die ja nur das Ergebnis aller operativen Bemühungen ist, die Performance des Unternehmens steigern? Ja, wie können wir natürlich ein extrem asset-heavy Unternehmen, ja, die Flugzeuge, die wahnsinnig viel Geld kosten, wie kann man die Produktivität dieser Flugzeuge noch weiter optimieren? Was müssen wir dann vielleicht in der Netzplanung an anderen Stellen noch optimieren? Das sind Dinge, wo ich eben versuche, auch aus dem Benchmarking mit unseren Wettbewerbern heraus Impulse zu setzen. Das geht vielleicht über die klassische Definition einer CFO-Rolle ein bisschen hinaus, ist aber in meinen Augen tatsächlich das, was das Unternehmen, wie ich eben ja auch beschrieben habe, nach diesem rapiden Wachstum wirklich dringend benötigt hat.
Das heißt, du bist da auf Entity-Ebene unterwegs und quasi auch in deiner Entscheidungsvollmacht freier, was das angeht, trotzdem aber gebackt vom Konzern und da so ein bisschen mit den Zügeln gehalten oder gestiert, was so Budgetierung und Co. angeht, worüber du dann am Ende bei dir auf der Ebene die Stellschrauben drehen kannst, ja.
Genau, also wir sind natürlich in der Governance ab einem gewissen Volumen müssen Dinge durch den Lufthansa-Vorstand entschieden werden. Das ist die formale Ebene. Und natürlich ist es so, dass wir in extrem engem Austausch sind und natürlich auch Vorgaben aus dem Lufthansa-Konzern erhalten, Zielrendite, Ziel-ROCE und so weiter. Und das ist jetzt natürlich durch die Krise nochmal intensiver geworden. Aber in der Frage, wie wir diese Ziele dann erreichen, sind wir schon sehr, sehr eigenständig unterwegs. Und das ist natürlich klasse, weil es einem sehr viel Freiheit gibt, Dinge auch mal auszuprobieren, natürlich mit überschaubarem Risiko, aber da nicht immer alles konzernweit abgestimmt haben zu müssen. Das ist schon ein großer Teil dessen, warum mir das auch viel Spaß macht.
Kommt auch manchmal so der Moment, wenn gerade die Zielvorgaben kommen, dass du sagst, das ist jetzt gar nicht so einfach zu schaffen. Wie löse ich jetzt diese Challenge, gerade vielleicht auch im Hinblick auf die aktuelle Krise und dann natürlich den Ausblick nach vorne, weil ich denke, dass die neuen Zielkennzahlen doch optimistisch gerechnet sind und da auch gewisse Erwartungen geschürt sind.
Mhm. Ja, also ich sag mal so, ich habe schon so ein bisschen aus dem Sport kommt den Background. Ich setze mir einfach sehr gerne ehrgeizige Ziele. Und das erfordert einfach Geduld und Ausdauer, die nachher auch zu erreichen. Ne? Ich meine, auch im Training auf dem Marathon beispielsweise, du hast einen tollen Plan, du hast die Confidence, dahin kommen zu können und dann knickst du mal um, reißt dir die Bänder ab und hast einen Rückschlag, dann wieder aufzustehen, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist, finde ich ja erstmal egal, was das Ziel nachher ist. Das ist ein Attitude-Thema, was man eben mit sich trägt oder auch nicht. Und ich denke, das ist dann nachher auch egal, welche Ziele man geschäftlich verfolgt, wenn man da erstmal diesen Sportsgeist hat. Und der entwickelt sich bei mir gar nicht so sehr daraus, was mir das Headquarter vorgibt, sondern meine Motivation war immer, Anekdote kann ich vielleicht teilen, wenn es den Rahmen sprengt, einer der nochmal dunkelsten Momente in meiner Zeit bei Lufthansa motivationsseitig war 2014, als der Konzern just announced hatte, er will Eurowings sehr, sehr stark wachsen lassen. Und dann ist Michael O'Leary in einem Interview, ich glaube, es war die Welt, gefragt worden, wie er denn diese Pläne beurteilt und ob er da irgendwie Sorgen hätte. Und seine Antwort war, ich kann sie auswendig, na, wissen Sie, wenn sich so ein paar Ingenieure und Doktores im Glaspalast in Frankfurt Gedanken darüber machen, auf dem grünen Brett einen Low-Cost-Carrier zu gründen, nein, davor habe ich keine Sorgen. Und das, da, verdammt, der nimmt uns noch nicht mal ernst, ja. Und das war immer meine Motivation, diese Rolle anzunehmen. In einem fiktiven Interview mit Michael O'Leary im Jahr 2023, wenn er dann zum Erfolg von Eurowings befragt wird, zu sagen, oh, and regarding Eurowings, I was wrong. Ja, und sich die, wenn es einen Wettbewerber gibt, der eine Marge von 20% erzielen kann in dieser extrem hart umkämpften Branche, ja, dann gibt es für mich erstmal keinen validen Grund, warum wir als Eurowings da nicht zumindest nahe dran kommen können. Ja, dann gibt es immer Unterschiede im Geschäftsmodell und vielleicht auch gewisse Geschäftspraktiken, die man so nicht anwenden will, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Aber ich finde, aus dem Benchmark sich Ziele abzuleiten, das gibt mir unheimlich viel Energie. Und das sind die Dinge, wo eher die Ziele herkommen, um ganz offen zu sein, als jetzt irgendwie vom Headquarter oktroyiert zu werden.
Ja, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Challenges sind und wir mit 2020 ja ein wirklich sehr aufreibendes Jahr hinter uns haben, was ist in der Zwischenzeit passiert? Weil im März 2020, wo das Ganze ja ein bisschen angefangen hat, gab es ja diesen Breaking Point, dass auf einmal Flüge waren nicht mehr aktiv, die Flugzeuge standen still. Was tut so ein Konzern wie Lufthansa oder speziell Eurowings, wenn halt wirklich mal alles stillsteht und grundsätzlich nicht mehr viel passiert?
Ja, also es ist so, wir hatten im Juni 2019 ja schon einen weitgehenden Restrukturierungsplan angekündigt, hatte ich angedeutet. Ne? Wir waren durchaus ja schon vor Corona in einer nicht optimalen Situation. Sodass wir dann im März 2020, als wir ja überhaupt nur begonnen haben zu realisieren, was da auf uns zurollt. Und ich muss ehrlich zugeben, ich hatte im März 2020 eine ganz, ganz andere Einschätzung, wie lange uns das wohl beschäftigen wird, weil ich dachte, naja, wahrscheinlich ist das im Sommer 2020 wieder durch. Nichtsdestotrotz haben wir uns eben Mühe gegeben, an all den Stellen, wo wir ohnehin schon Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet hatten, die dann eben beschleunigt umzusetzen. Also im Wesentlichen beispielsweise, wir hatten im Zuge der Air Berlin-Übernahme sehr viele andere Airlines, die für die Eurowings Flugleistungen erbracht haben. Da haben wir uns bemüht, diese Verträge vorzeitig zu beenden. Wir haben natürlich mit unseren eigenen, oder den Personalvertretern, den Tarifpartnern versucht, Krisenpakete zu verhandeln. Das hat relativ lange gedauert, aber auch da sind wir, denke ich, zu vertretbaren Ergebnissen gekommen. Wir haben unsere kompletten Lieferantenbeziehungen nochmal gechallenged. Brauchen wir das überhaupt noch? Kommen wir mit einem abgesenkten Leistungsumfang aus? Wo kann man irgendwie diesen Liquiditätsabfluss? Ne? Also Airlines, du hast normalerweise bei Eurowings einen Buchungseingang je nach Wochentag zwischen 5 und 10 Millionen Euro am Tag. Wenn das vom einen auf den anderen Tag versiegt, du bereits vereinnahmte Revenues zurückzahlst und deine Fixkosten einfach weiterlaufen, dann ist das Konto relativ schnell leer, ja, auch da dann mit Lieferanten zu sprechen, wo kann man vielleicht noch Zahlungsziele verlängern und so weiter, um diesen akuten Liquiditätssqueeze, den wir dann eben gerade im Mai, Juni hatten, bevor dann dieses Rettungspaket vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds ausverhandelt und genehmigt war. Das war schon sehr, sehr intensiv, kann ich sagen, ja.
Also es gab dann mit einmal auch einen Punkt, wo man mal in der Gesamtheit auf das Unternehmen blickt und vielleicht auch die Betriebsblindheit, die dann vielleicht an doch der einen oder anderen Stelle dann einhergeht, die dann ablegt, um dann zu gucken, an welchen Schrauben drehen wir jetzt in der Gesamtheit, um wirklich was zu verändern, weil halt auch die Lage so misslich ist, dass das halt jetzt eine Veränderung stattfinden muss, was aber irgendwo auch als Chance gesehen werden kann für einen komplett Umbau des Unternehmens, oder?
Ja, richtig. Und da kann ich nur nochmal wiederholen, der Punkt war jetzt gar nicht so sehr für mich durch Corona as such ausgelöst, sondern der kam letzten Endes schon im August 2018, als ich da die Zahlen von Eurowings mal im Detail gesehen habe. Und ich habe mir damals schon, und wäre es damals nicht so gewesen, hätte ich es dann natürlich im März 2020 getan, die Geschäftsberichte von Ryanair, von EasyJet, von anderen Airlines rausgekramt und habe mir einfach mal deren P&L angeschaut, andere Metriken. Wo stehen die? Wo stehen wir? Wo gibt es einen guten Grund, dass wir die Performance unserer Wettbewerber nicht matchen können? Und wo gibt es keinen guten Grund? Da muss man sich dann halt ein langfristiges Ziel setzen. Ne? Also beispielsweise unsere Crewmitglieder sind aus verschiedensten Gründen damals nur 500 Stunden, Flugstunden pro Jahr geflogen. Bei Ryanair sind es um die 800. Ja, dann ist ja mein Thema nicht, dass ich die Gehälter absenken muss, sondern ich muss mich fragen, wie schaffe ich es, dass meine Crews im Schnitt auch 800 Stunden im Jahr fliegen. Das ist aber kein Thema, wo ich mir nächstes Jahr ins Budget reinschreibe. Gut, dann kalkuliere ich mal auf 800, sondern da brauchst du halt für so einen Veränderungsprozess 2-3 Jahre. Aber diesen Punkt, den du ja brachtest, nochmal aufgreifend. Ich bin ein Riesenfreund davon, genau diese Betriebsblindheit, ja, wo man sich teilweise in Details verliert, durch ein regelmäßiges Benchmarking, ja, wer sind meine Kernwettbewerber, wo sind die vielleicht besser als ich, was kann ich mir von denen abschauen, wie kann ich auch als Unternehmen besser werden, weil es schreibt sich immer so leicht auf eine PowerPoint-Folie drauf, wir wollen gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, aber meine Erfahrung ist, um das dann nachher wirklich umzusetzen, was heißt denn das im Detail, ja, was sind denn unsere relevanten Schwächen, wo können wir denn jetzt die Chance, ich meine, ein Beispiel aus der IT bei uns, ja. Wir hatten auch da durch dieses wahnsinnig starke Wachstum, ja, und das anorganische Wachstum, ja, wo ja dann Firmen, die wir übernommen haben, ihre IT-Strukturen, Applikationen und so weiter mitgebracht haben. Wenn du immer auf 120% Systemlast läufst, dann ist es halt schwierig, da mal irgendwie diesen Schritt zurückzutreten und zu sagen, komm, wir räumen das jetzt mal auf, weil es macht uns nach vorne raus das Leben viel, viel leichter. Und als dann die Systemlast so im April 2020 eher bei 5% lag, war das für mich keine lange Überlegung, obwohl wir Kurzarbeit gerade überall eingeführt hatten, einzelne Teams in unserer IT aus der Kurzarbeit rauszunehmen und zu sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, jetzt ist die Zeit aufzuräumen, diese Strukturen und so weiter zu bereinigen. Das hat intern natürlich schon dann an ein paar Stellen Fragezeichen gegeben, aber da bin ich dann auch hart geblieben, habe gesagt, nee, das heißt für mich, ist ein Beispiel für gestärkt aus der Krise hervorgehen, ja, wenn man die Schwächen, die man vorher schon erkannt hat, dann auch in aller Konsequenz angeht.
Meinst du das jetzt mit Blick auf, sage ich mal, die neue Reisezeit nach Corona oder auch aktuell während Corona, und auch in Kombination mit eben eurer Restrukturierung beziehungsweise euren Zukunftsplan, dass das Thema Preisfindung da essentiell wird, dass sich da etwas ändern wird? Ich meine, vor Corona war dieser Boom in den Low-Cost-Bereich immer günstiger, immer abgespeckter, auch das Angebot. Also dann, weiß ich nicht, kein Cabin-Baggage mehr und keine Getränke und weiß der Geier was alles. Wird sich da etwas ändern aus deiner Sicht?
Also ich denke, so wie in der Automobilbranche auch, gibt es halt in der Luftfahrtbranche drei Segmente. Ja, also es gibt Luxusautos und Luxus-Airlines. Ja, und dann denken wir irgendwie an Lufthansa oder Qatar als Five-Star-Airlines oder an Bentley und so weiter, ne, im Automobilmarkt. Dann gibt es irgendwie so einen Low-Cost oder Ultra-Low-Cost. Und das ist halt eine Wizz Air, eine Ryanair und im Auto, weiß ich nicht, Dacia und andere. Und dann gibt es dazwischen schon noch ein Value-Segment in meinen Augen. Und so will die Eurowings positioniert sein. Und so ist beispielsweise in meinen Augen Volkswagen generell erstmal als Marke auch positioniert. Was ja nicht heißt, dass ich im kleinsten Golf schon alle Frills inklusive habe. Ne? Da muss ich die Klimaanlage im Zweifelsfall auch extra bezahlen. So, und ich glaube jetzt im Grundsatz wird sich natürlich an der Preisfindung was ändern müssen. Ja, ich meine, die Luftverkehrsabgabe wurde zum 1.4.2020 um 74% erhöht. Das ist in Corona dann so ein bisschen untergegangen, weil wir da nur noch sehr wenig Passagiere befördert haben. Aber die Wirkung ist ja da. Das sind schon mal 7 bis 8 Euro Preiserhöhung oder also zumindest erstmal im ersten Schritt Kostenerhöhung für die Airline. bei einem durchschnittlichen Ticketpreis von 100 Euro. Jetzt kommen ja noch diverse andere Sachen dazu. Wir haben gerade von der Flugsicherung die Info bekommen, dass sie beabsichtigen, die sogenannten ATC, Air Traffic Control Gebühren, um 80% zu erhöhen. 80. Weil ihnen ist aufgefallen, sie haben im Jahr 2020 Verluste gemacht. Jetzt hat sich ja die Verschuldung der kompletten Branche verdoppelt innerhalb von einem Jahr. Ja, also auch bei Lufthansa. Ich meine, es tun immer alle so, die 9 Milliarden wären ein Geschenk gewesen. Nein, das ist ein Kredit. Und den zahlen wir mit anfänglich 4% und später 9,5% Zinsen zurück. Ja, so, und also irgendwoher müssen ja all diese Mittel kommen. Und darum glaube ich, im Grundsatz wird es ansteigende Preise geben. Es liegt jetzt nicht an mir, da vorherzusagen, wie viel das sein wird, aber 10-15% würde ich mal sagen, um alleine, wie gesagt, die gestiegene Luftverkehrsabgabe und auch andere gestiegene Kosten, die jetzt nicht an uns sozusagen liegen, zu kompensieren, halte ich schon für eine realistische Größenordnung. Und dann der zweite Aspekt, den du ja aufgreifst, kann Gepäck mehr in der Kabine im Preis mit inbegriffen und so weiter. Ich glaube, wenn man eines von anderen Low-Cost-Carriern im Vergleich zu den klassischen lernen kann, ist dort, wo eine Low-Cost-Airline Kosten durch Entscheidungen, die der Kunde ja für sich selbst treffen kann, entstehen, dort macht sie die Kosten erstmal transparent. Ja, also ein eingecheckter Koffer beispielsweise, da zahle ich dem Flughafen Köln 17 Euro für einen Weg. Ja, also ich habe Kosten hin und zurück 34 Euro und noch das Risiko des Verlustes, der Beschädigung und so weiter. Und dann kann der Passagier sich ja in der Transparenz dieser Kosten erstmal entscheiden, brauche ich denn wirklich einen Koffer, den ich aufgebe? Ja, also wenn ich 3 Tage irgendwo hinfliege, vielleicht komme ich ja mit einem Handgepäck auf, dann entsteht der Airline die Kosten nicht und der Kunde hat sie für sich gespart. Und das ist auch an vielen anderen Beispielen so. Für mich ist halt die Differenzierung, es gibt Aufschläge, wo ich sage, das ist wirklich eine Strafgebühr, da entstehen der Airline keine Kosten und dann versucht man den Kunden irgendwie abzuzocken. Also ein Beispiel ist, ein Wettbewerber geht hin und schließt 6 Stunden vor Abflug den Online-Check-In, da gibt es keine technische Begründung für, sondern die es halt verschusseln, die müssen dann am Flughafen 50 Euro Airport-Check-In-Gebühr zahlen. Das ist was, dafür will Eurowings nicht stehen, das werden wir nicht machen. An anderen Stellen, dort wo das, ich sag mal, die Kaufentscheidungen, die der Kunde trifft, unsere Kosten beeinflussen, halte ich es schon für fair, das transparent zu machen, weil der Kunde hat ja dann häufig eine Wahl, ob er gewisse Leistungen in Anspruch nimmt oder nicht.
Meinst du, dass das dann im Endeffekt, beziehungsweise das muss es auch haben, natürlich einen Durchschlag auf den Umsatz, aber auch einen Effekt auf die Margen? In meinem Research, beziehungsweise in unserem Research, haben wir gesehen, dass 2019 der Lufthansa-Konzern eine EBITDA-Marge von ungefähr 13% hatte. Im vergangenen Jahr war es negativ. Wollen wir jetzt nicht so drüber sprechen. Ist denn perspektivisch, ich meine, man möchte ja natürlich das Schlechte ja irgendwie wieder kompensieren. Denkst du, dass da die Margen steigen werden oder steigen müssen, um das kompensieren zu können? Oder erreicht man das Vorkrisenniveau wieder?
Also die Antwort ist nicht leicht, weil wir ja gar nicht wissen, was sind die Menge in diesem sogenannten New Normal. Ne? Also wir gehen im Moment alle davon aus, dass wir im touristischen Segment in 1 bis 2 Jahren wieder relativ nah an die 2019er Zahlen kommen können. Was sich im Geschäftsreiseverkehr jedoch tun wird. Da sind wir uns natürlich nicht so sicher, ne? Weil Videoconferencing-Infrastruktur ist aufgebaut worden und so weiter. Es sind auch viele Unternehmen, die Sparzwängen ausgesetzt sind. Damit werden die Dienstreisen weniger sein. So, also das heißt, wir haben ja schon einen Mengeneffekt, der 5, 10, 15% betragen kann, wo wir natürlich unsere Fixkosten entsprechend ja auch skaliert haben. Dann gibt es natürlich auf der Kostenseite die Erhöhung, die ich gerade eben skizziert habe. Ja, wir sind Mitglied des Emissionshandels. Auch da kennen die Zertifikatepreise, die haben sich verdoppelt innerhalb von einem Jahr. Ja, das sind die nächsten 80 Millionen mehr Kosten. So, das heißt, ein Anstieg der Preise wird im allerersten Schritt ja nur mal dazu dienen, die Mehrkosten, die wir an anderer Stelle haben, zu kompensieren. Und natürlich ist das Ziel, so schnell wie möglich in Richtung zumindest der bisherigen Profitabilitätskennziffern zu kommen, um damit auf der einen Seite natürlich die aufgebaute Verschuldung und auch das geschrumpfte Eigenkapital wieder aufbauen zu können, um dann aber auch perspektivisch wieder investitions- und wachstumsfähig zu sein. Wir wollen ja in neue Flugzeuge investieren, die treibstoffeffizienter sind und so weiter. Aber irgendwoher muss der Free Cashflow dafür natürlich kommen. Darum zusammengefasst, ich denke, wir werden auf die nächsten 3 Jahre sicherlich noch eine Kontraktion erleben im Volumen. Es wird ansteigende Preise geben, die in Teilen den Volumeneffekt kompensieren, die in Teilen die ansteigenden Kosten kompensieren und die in Teilen aber auch wieder eine ansteigende Marge ermöglichen.
Ja, vielen Dank für diesen kleinen Finance-Einblick. Wir wollen aber auch noch ein bisschen über die Führungskultur sprechen und fragen uns, wie wird Eurowings geführt? Ist das mehr so Startup-Mentalität oder dann doch konservative Unternehmensführung? Was ist deine Secret Sauce in der Unternehmensführung? Was sagst du, was macht deine Führung aus?
Also wir haben im Kern, also ich denke, wir sind schon eher in der Startup-Mentalität als in einem Großkonzern, jeder stimmt alles mit allem ab, Mentalität unterwegs. Wir haben 4 zentrale Werte, die wir uns gesetzt haben. Think and Act Low Cost, und das heißt nicht immer das Billigste kaufen, aber halt wirklich smart mit unseren knappen Ressourcen umzugehen. Be empowered ist der 2. Wert. Das ist mir auch in der Führung wichtig. Ich bin kein Micromanager. Ich kann nicht überall in einem Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern sein und alles besser wissen. Ich muss das Vertrauen in meine Führungskräfte und alle Mitarbeiter haben, dass sie dann, wenn Entscheidungen zu treffen sind, die auch eigenständig treffen, ohne sich noch 5-mal rückzuvergewissern. Dritte Wert, und das ist für mich fast der wichtigste, ist Team Up. Ja, also wir sind keine Gruppe von Einzelkämpfern, wo jeder versucht, irgendwie sich selbst und seine Leistung oder ihre Leistung im bestmöglichen Licht erscheinen zu lassen, sondern wir können das nur als Team gemeinsam schaffen. Und das ist für mich total wichtig. Und das ist auch für mich in der Führung eigentlich der Kernanspruch, ja. So, und der 4. Wert ist Show Passion, also das, was wir tun. Und das ist auch, finde ich, eine Branche, für die ich mich und auch, glaube, viele, die im Unternehmen aktiv sind, sich für das, was man tut, begeistern zu können. Also das sind die Werte. Was ist meine Secret Sauce? Also ich würde wirklich gerne behaupten, ich hätte sie. Ich versuche meinen Mitarbeitern viel Freiheiten zu ermöglichen, ihnen schon klar ein Ziel zu beschreiben und mit ihnen zu diskutieren, ob das Zielbild angemessen ist, ihnen aber möglichst viel Freiheit auf dem wie der Weg dorthin ist zu geben. Das halte ich echt für einen klassischen Führungsfehler, Ziel und Weg vorzugeben, weil nicht immer gesichert, dass der Weg, den man vorgibt, auch zu dem Ziel nachher führt. Die Freiheit sollte man den Mitarbeitern dann schon lassen, und das eben gekoppelt mit regelmäßigem Feedback. Ja, was war gut? Wo sind Dinge nicht optimal gelaufen? Woran lag's? Was kann man beim nächsten Mal anders machen? Mir ist eine offene Fehlerkultur sehr, sehr wichtig. Ich mache auch genügend Fehler, schätze Situationen vielleicht im Nachhinein anders ein, als ich es in dem Moment getan habe. Und mein Anspruch ist, auch an mich selbst, das dann offen auszusprechen, weil man sich selbst und anderen dann die Möglichkeit gibt, daraus zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen.
Das heißt, wenn du sagst Freiheit, meinst du damit auch, das war auch das, was Herr Stefan Geister bei uns im Podcast gesagt hast, die Geschäftsführung von L'Oreal, dass du auch deinen Mitarbeitern ungeheures Vertrauen entgegenbringst, und dass zum Beispiel, er hat jetzt das Beispiel gebracht mit Homeoffice, dass du ihnen auch vertraust, wenn sie im Homeoffice eigenständig arbeiten?
Ja, natürlich. Also ich hatte das vorher beispielsweise in den internen Revisionen, da waren ja die Prüfer auch 2 bis 3 Wochen dann in der geprüften Business Unit und so weiter. Also zumindest nicht jetzt in meinem Büro oder in der Nähe meines Büros. Auch da musste ich ja Vertrauen haben, dass die Kollegen dann vor Ort auch wirklich eine Prüfung machen und nicht in der Hängematte liegen. Und ich meine, das ist natürlich schon eine Herausforderung. Wie kann ich realistische Ziele vorgeben, die machbar sind, die schon auch aber ambitioniert sind, und wie kann ich dann eher eben durch das Erreichen dieser inhaltlichen Ziele führen und steuern, als durch schiere Präsenz. Ja, also immer umgekehrt gesagt, wir haben ja durchaus die Diskussion auch gehabt, oh je, klappt das alles hier mit Homeoffice und Mobile Working? Ich sagte, also ich habe es schon oft genug geschafft, auch im Büro zwar zu sitzen, aber nichts zu arbeiten. Das geht auch. Und insofern ist das, glaube ich, schon wirklich ein Veränderungsprozess, den Unternehmen, aber auch viele Führungskräfte durchlaufen, eben auf eine andere Art und Weise durch klare Zielvorgaben und Feedback auf das Erreichen dieser Zielvorgaben zu führen. Und das bedingt aber eben auch, dass man ein Verständnis hat, was machen meine Mitarbeiter da? Also um dieses Revisionsbeispiel nochmal aufzugreifen, ich habe selbst dann, das gab es vorher auch nicht, drei Prüfungen mal als Prüfer mitgemacht, weil es mich interessiert hat, weil ich die Arbeitsweise erlernen wollte, weil ich aber auch verstehen wollte, wie sieht so ein Arbeitsalltag aus und welche Forderungen kann ich dann realistisch stellen und welche auch nicht. Und ich glaube, wenn man das macht, dann kann man auch recht gut mit den Mitarbeitern der Führung umgehen, ohne dass sie immer im Büro neben einem sitzen müssen.
Jawohl, Frank. Vielen Dank für diese vielen Einblicke in Finance und Unternehmensführung. Das war sehr inspirierend und hat auch sehr viele Learnings, glaube ich, mitgegeben. Wir starten jetzt in unsere Kategorie Private Insights. Wir haben 6 Fragen für dich vorbereitet, 3 geschäftlichere und 3 privatere. Bist du bereit?
Jawohl.
Dann fange ich mal an. Was ist deine erste Tätigkeit, wenn du morgens im Büro bist oder zuletzt im Homeoffice?
Zuerst im Büro nach Post schauen, To-Do-Liste für den Tag. Zuletzt ein Wrap-up, genau, Blick darauf, irgendwas noch Wichtiges offen geblieben, was heute noch erledigt werden muss.
Triffst du geschäftliche Entscheidungen lieber mit dem Bauch oder mit dem Kopf?
Der bestmöglichen Mischung aus beidem. Ich komme eigentlich sehr stark von der Ratio, von der Logik, aber ich habe gelernt, wenn der Bauch sagt, irgendwas stimmt nicht, auch darauf zu hören.
Arbeitest du lieber im Büro oder doch remote irgendwo auf der Welt?
Lieber im Büro.
Dann kommen wir jetzt zu den etwas privateren Fragen. Dein Lieblingsurlaubsziel?
Mit Abstand New York, die tollste Stadt der Welt.
Kann ich unterschreiben. Sind deine Must-Dos, wenn du fliegst? Was muss auf jeden Fall dabei sein? Oder hast du eine bestimmte Präferenz bei der Sitzplatzwahl? Was darf nicht fehlen oder muss so sein?
Ich bin da total easygoing. Ich habe schon 16 Stunden Flüge in der Echo auf dem Mittelsitz umringt von schreienden Kindern hinter mich gebracht. Und das war der Flug, an dem ich durchgängig geschlafen habe, von Chicago bis Hongkong. Also keine Präferenzen.
Dann würde ich gerne noch wissen, neben welcher Person du gerne mal im Flugzeug sitzen würdest.
Wow, schwere Frage. Da fallen mir viele
wahrscheinlich an. Keine schreienden Kinder.
Ich bewundere aus Kindheitstagen noch Steffi Graf für alles, was sie getan hat und was sie auch sozial mittlerweile macht und wie sie ihren Lebensstil als Promi gestaltet. Aber mir fallen ganz viele ein aus Politik, aus Wirtschaft, die viel zu berichten haben. Ganz schwer, da jetzt eine Person zu benennen.
Könntest du kurz irgendwie nehmen, wer wird auf jeden Fall in die engere Auswahl fallen?
Ich würde Angela Merkel, ihre Erfahrung aus dieser verantwortungsvollen Rolle. Ich fand Ferdinand Piëch sehr beeindruckend bei Volkswagen. Die Gelegenheit gibt's jetzt leider nicht mehr, bis wir Zeitmaschinen haben.
Ich glaube, das reicht auch eigentlich schon. Ja, vielen Dank für diese vielen Einblicke in deinen Unternehmensalltag und den Konzernalltag bei Eurowings. Das war ein super Podcast. Die Folge hat sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht in Zukunft, wenn die Lage ein bisschen sich beruhigt hat, in ein paar Jahren, können wir dann nochmal zusammenfinden und machen nehmen den Podcast nochmal auf mit neuen Eindrücken. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns sehr gefreut und wir verlassen an dieser Stelle. Mach's gut, Frank.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Leon. Vielen Dank, Felix. Super. Alles Gute für euch.
Ja, das war sie auch schon wieder, die 21. Folge Rheinland Valley mit Frank Bauer. Ich fand sehr interessant das Thema der Werte bei Eurowings, aber auch die Diskussion zum Thema Preisfindung post-Corona sowie EBITDA-Margen, wohin die finanziellen Ziele von Eurowings und dem Lufthansa-Konzern sich entwickeln. Und wohin sich der gesamte Reisemarkt entwickelt. Wir bleiben dicht dran, werden das ganze Thema natürlich verfolgen und hoffen, Frank, dann in naher Zukunft, sobald sich Neuerungen am Reisemarkt und auch am Flugreisemarkt ergeben haben, wieder zu Gast zu haben. Ja, wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Wenn du uns unterstützen möchtest, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Vergiss natürlich nicht, den Podcast zu abonnieren und uns auch auf Instagram zu folgen, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal und ciao.